Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café und heute haben wir wieder mal eine 10 in 10. Es hat sich schon fast ja traditionell eine 10 in 10 hier festgebissen und zwar in Demo und das ist auch durchaus interessant, weil da auch ganz schön Entwicklung hintersteckt, seit sie begonnen haben, oder Thomas?
Ja, allerdings haben sie sich bereits bewegt, nicht alles geliefert, was sie so am Anfang versprochen haben, aber da kommen wir natürlich später noch drauf. Für alle, die wirklich in Demo noch nicht kennen, kann ich noch 3 Worte dazu sagen. Also Indemo ist eine lettische, von der Zentralbank Lettland regulierte Immobilieninvestmentplattform, die 2022 gegründet wurde und 2023 an den Start ging. Gefühlt haben sie schon viel früher mit angefangen, aber das ist eine andere Geschichte, die könnt ihr woanders nachhören. Und bei denen kriegt ihr diese sogenannten Notes, so strukturierte Wertpapiere. Und da investiert man in spanische ausgefallene, vergünstigt eingekaufte Immobilienkredite. Die nennen die DDIs. Und verdient wird eben am Ende beim Verkauf oder zwischendurch, wenn es versteigert oder so vorher abgelöst werden. Aber im Prinzip wartet man, bis irgendwann das Ding verwertet ist. Der Gründer ist dort Sergej Wiskowskis. Der ist auch unser Interviewpartner. Und die Plattform hat aktuell so um die 20 Millionen Euro Kundenvermögen. 16.600 Anleger sind da unterwegs. Mit 10 Euro ist man dabei. Kein Zweitmarkt, keine Rückkaufgarantie. Und dann kommt die spannende Kommunikation von Indemo, was die Rendite angeht. Da findet man alle mögliche Bandbreiten von 22,4%. Zielkorridor von 15,1 für die DDIs. Und das wird natürlich auch Thema sein.
Aber 16.000 Anleger, das ist schon deutlich mehr, als ich damals eigentlich erwartet hatte. Das Konzept sah eher schwierig aus, um es an den Markt zu bringen. Aber ich muss sagen, was Marketing und so angeht, machen die auch echt einen guten Job. Deswegen sind sie auch heute schon das, ich glaube, 3. Mal ist er jetzt hier.
Ja.
Und erzählt uns, ja, antwortet uns auf unsere Fragen.
Geben wir ihm 18 Sekunden, um sich vorzustellen, dann steigen wir mit der ersten Frage ein. Ne?
Yep. All right, dear P2P Cafe community and listeners, today with Thomas and Lars is Sergej, CEO and co-founder of Indemo. I'm glad to meet you once again for the 3rd time and make a retrospective on the Indemo journey in the last 2 years. So let's chip in.
Genau, also dann geht's gleich los mit den nicht den ganz harten Fragen, die haben wir ein bisschen aufgespart, ein bisschen weich angefangen. Übrigens zu den Fragen, ne, die haben wir ja bei der Community alle eingeholt. Ich glaube, es ist nur eine einzige Frage dazugekommen von mir. Der Rest waren alles Community-Fragen, oder Lars?
Ja, stimmt. Gut, dass du es erwähnst. Richtig. Diesmal haben wir vorher alles abgefragt. Und ich glaube, wir haben auch wirklich alles mit reingenommen.
Ja, wir haben es ein bisschen strukturiert und so, aber zumindest alle Themenbereiche oder Themenblöcke sind abgedeckt. Und daher soll jeder auf die Kosten kommen, der eine Frage gestellt hat. Genau, die erste, die einfachste Frage war, ob sich dieses Geschäftsmodell nicht auch auf andere Länder erweitern wird. Wie sieht es denn mit Expansion bei Ihnen aus?
All right, yeah. Thanks, Thomas, for the question. So currently, we are still focusing on the opportunity which provides the NPL market of Spain. And in our mid or short-term horizon, definitely, it will be for the time being. We see that opportunity in Spain gives quite many good benefits. First of all, the NPL market is growing. More buyers, more sellers. Higher supply and ability to offer good product for the community. And the other side is also healthy and well-performing real estate market, which is growing year over the year.
Also Fokus liegt weiter auf Spanien. Dort ist die Rendite ja attraktiv. Und sie überlegen schon, ob sie expandieren wollen. Also halt in dem Region oder aber auch mittelosteuropäische Märkte. Und grundsätzlich ja, ist natürlich die Expansion auf die Länder beschränkt, wo es dieses Produkt, also dieses Debt-Produkt geben kann oder geben, ja, möglich ist. Konkrete Länder hat er uns, glaube ich, gar nicht genannt, Lars, oder?
Nee, da hat er sich aber auch schon in den letzten Jahren immer bedeckt gehalten.
Also dann habe ich natürlich nochmal nachgefragt, ja, also bleibt es eigentlich nur bei Spanien und wir können nichts weiter erwarten.
All right, yeah, definitely. So in the coming couple of years it will be just Spain, but In the meantime, we're also exploring other markets as institutional sellers work pan-European. So definitely holding hand on the pulse, but for the time being, it will be just Spain.
Also auch bei der Nachfrage keine Länder rausgelassen. Also nur pan-europäisch, also irgendwas vielleicht. Aber eigentlich klingt es für mich so wie, ja, wir wollen uns die Tür nicht zuschlagen, aber eigentlich reicht uns Spanien.
Ja, ich glaube, da haben die auch schon genug zu tun. Außerdem ist es ja auch für uns ganz gut, weil dann ist ja auch dieser, es war eine baltische Plattform in Riga registriert, beziehungsweise in Lettland, aber das Produkt selbst ist ja in Spanien. Und das fällt ja auch vielen ganz gut, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, ist mal was anderes.
Genau. Dann die zweite Frage, da ging es um Ausfälle und da haben wir gefragt, wie sich ein potenzieller Ausfall bzw. eine Insolvenz der Service Company in Spanien auf Indemo bzw. die bestehenden Immobilien, die Discounted Debts auswirken würde.
Alright, yeah, so good question. So definitely default or insolvency is not, which is very nice event, but in case of Indemo structure, which is built with cooperation partners, the impact will be much lower than in classic P2P, where everything depends on the loan originator's cash flows or buyback. So just to repeat, all discounted debts are basically mortgage NPLs, which are first of all secured by residential properties, and also all rights and all assets are registered in the land register. So they cannot disappear at one moment from the balance sheet of the servicer. The key thing here is that we have added in our cooperation structure, it is security deed. So in a case of material default, it allows us to take control over the servicing company shares and management to ensure continuity of operations and active portfolio managing. So it is quite big instrument to ensure that all the portfolio is continued to be serviced and returns delivered.
Ja, fand ich eine super spannende Antwort. Ich glaube, die haben wir auch so noch gar nicht gehört. Also die, also den ersten Teil schon. Also die Forderungen, die sind durch Immobilien im Grundbuch abgesichert. Die bleiben also ganz, die bleiben also bestehen, egal was da im Hintergrund passiert mit der Service Company. Und jetzt ganz cool, Indemo hat eine Übernahmeregelung, eine sogenannte Security Deed. Und das bedeutet, dass bei einem Ausfall die Indemo die Kontrolle über die Service Company übernehmen kann. Und dadurch wird dann halt das Weiterlaufen des Portfolio-Managements sichergestellt. Und ja, die Rückflüsse, die sind dann entsprechend auch planbar für die Zukunft. Und ja, da habe ich noch ein bisschen nachgebohrt. Das klingt ja alles ganz, ganz gut, aber ich würde ganz gerne wissen, also wann bekommen dann im Fall der Fälle die Investoren ihr Geld zurück?
Sure, yeah, this is a good point to elaborate on. So we should look into the business model of servicing company as they have in Spain. The model is basically built on the outsourcing. So the servicing company, usually it's like management, like seat, management seat, like, or strategy seat. But all the legal foreclosure team, out of court negotiations team, it is outsourced contractors. And considering that in Spain there is quite large and established, like basically multi-billion NPL market, these roles can be replaced by other professional market players. So even if a company cooperation partner defaults, then overtaking the control, you could either continue to work with the same teams which were outsourced as contractors or change them to the more reliable and better ones.
Ja, also diese Servicefirma, die arbeitet in Spanien viel mit externen Dienstleistern zusammen. Dazu gehören dann Anwälte, Inkasso und entsprechend andere Sachen. Und er hat jetzt dann gesagt, dass der spanische NPL-Markt, der ist extrem groß und dass diese Teams dann jederzeit auch ersetzt werden können beziehungsweise durch bessere Anbieter ausgetauscht werden können. Und das bedeutet halt für Anleger, dass der Prozess dann ganz normal weiterläuft und die Rückflüsse, die hängen dann nicht am Fortbestand der Firma. Aber er hat jetzt ist immer noch nicht konkret geworden. Ja, wann kriegen die Investoren denn ihr Geld zurück? Das heißt, ich habe nochmal nachgefragt, wie lange wird das denn jetzt konkret dauern?
Zweite Nagel.
Yeah, so in terms of the time, I would say some sort of legal operational gray zone would be a couple of months for us realizing our rights, overtaking the control, going through the register to set up our management now, or like our fund management, and then renegotiating new cooperation with the same contractors or finding new ones. So in my view, it would be a couple of months, which might slightly decrease pace of the servicing, but this will be put to the end and basically everything will continue as business as usual.
Ja, also jetzt ist er ein bisschen konkreter geworden. Er spricht von einer Übergangsphase von circa einigen Monaten, aber er hat jetzt keine klare Zeit genannt.
24, aber 48.
Genau. Und in der Zeit übernimmt Indemo dann die Kontrolle, trägt sich dann im Register ein und organisiert alles neu. Und er meinte dann so beiläufig, dass die Servicing-Geschwindigkeit, die könnte kurzzeitig etwas sinken und danach würde alles weiterlaufen. Also es hat alles sehr, sehr theoretisch Und ja, dann habe ich danach noch angemerkt, dass wir erinnern uns vielleicht an Wind aus Mexiko mit diesen Treuhandfonds. Das war ja auch alles super sicher auf der grünen Wiese, aber als es dann passiert ist bei Alivio Capital, dann ja, wollte man irgendwie von diesem Treuhandfonds nichts mehr wissen. Und ja, die hängen jetzt trotzdem in der Rückholung. Also ja, auf der grünen Wiese und vorher hört sich das mal alles ganz toll an, aber wenn es dann soweit ist, dann ist es halt ja schwierig.
Well, just small addition is the key difference here is that in classic lending, in classic origination, a lot of depends on the origination cash flows. And if business stops, then it might be lack of cash flows which are needed to finance the amortization of the portfolio. In our business model, everything is already defaulted, so it's just basically servicing the portfolio, and bigger part of contractors also works on the success-based model. So they get they get paid from the success, from the result, with some minor retainers.
Ja, das hat er sich jetzt natürlich nicht nehmen lassen, hier das nochmal zu differenzieren. Also bei klassischen Kreditgebern wie bei Mintos, da hängen die Rückzahlungen natürlich vom Cashflow ab. Und ja, fallen die halt weg, dann war es das halt erstmal. Und bei Endemo ist es halt anders. Da sind die Forderungen ja bereits ausgefallen. Und da geht es dann nur noch um das Eintreiben der Werte. Und die ganzen Dienstleister, die da dranhängen, die arbeiten erfolgsbasiert. Und die werden dann bezahlt, wenn das Geld reinkommt. Das heißt, denen ist da auch dran gelegen, dass es halt passiert. Ja, und dadurch meint er, dass der Prozess halt selbst bei einem Ausfall der Service Company im Hintergrund dann halt funktionsfähig und finanziell unabhängig bleibt. Aber wie gesagt, das ist halt alles nur Theorie. Ich hoffe, wir werden es nie herausfinden.
Genau, das darauf hat ja meine Frage dann abgezielt oder die Frage von euch dann, die ich dann gestellt habe, ob denn die spanische Service Company profitabel wäre und ob es dafür einsehbare Geschäftszahlen gibt.
Yeah, sure. So as you know, when we were building Endemo, the key principle was transparency. So the Spanish servicing company Tamarindo Vector, it's profitable and all financials are available on the Endemo website. So you could find them in the legal documentation section on the website. So currently 4 years financial statements are available. So 2021, 2022, 2023, 2024, and the last 2 years, 23 and 24, are already audited financial statements by Big Ten international audit firm Mazars. So in terms of the numbers, then for the year 23, Tamarindo Vector reported profit of around 22,000 euro. And for the 24, it's already 56,000 euro. And operational results, as far as I know, for the first 10 months of 2025 also show profitability. And basically business is growing and is profitable.
Das war jetzt natürlich eine leichte Frage für ihn, weil findet man alles auf der Webseite bei Ihnen tatsächlich, dass Ihr Dienstleister Tamarinda, es hat irgendwie Vibes für Lounge für mich gegeben, aber egal. heißt doch so ähnlich, ne, die Bude?
Tambadana, ja.
Ja, irgendwie sowas. Irgendwas mit TA, genau. Auf jeden Fall zurück zum Thema. Finanzberichte gibt es für 2021 bis 2024. Serge hat sich ja nicht nehmen lassen, die einzeln aufzudröseln. Kann man unter Legal Documentation runterladen. Und es gab tatsächlich einen Gewinn. 23 waren es 22.000, 24 56.000. Wurde von der internationalen Prüfgesellschaft Mazars, heißt die wirklich Mutter?
Ich glaube, ich hab das auch so verstanden, aber ich habe sie jetzt vorher noch nie gehört.
Okay. Also
müssen wir nochmal nachgucken.
Okay, naja, auf jeden Fall geprüft, ordentlich geprüft. Und die Rentabilität wird auch wohl für die ersten 10 Monate auf 25 gut aussehen. Wir müssen uns also keine Sorgen machen, dass so schnell die Insolvenz kommt. Auch wenn ich natürlich sagen muss, der Gewinn ist schon eher dünn, oder? Mit 50k.
Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die arbeiten, aber manchmal ist der Gewinn ja auch selbst bei großen Companies total dünn, weil die halt alles einfach rausgeben.
Ja.
Ich kenne jetzt nicht die anderen Zahlen. Also es kann durchaus anders aussehen. Aber ja, vielleicht hat ja jemand, der Zuhörer dann Bock, sich da reinzufuchsen. Ja, wir gehen jetzt erstmal weiter mit den Projekten. Und zwar die nächste Frage, da ging es nämlich darum, ob es schon Projekte gibt, wo zu erwarten ist, dass der geplante Zins von 15,1%, mit dem sie erwerben, nicht eingehalten werden kann.
So first of all, we need to once again repeat that the 15% per annum is target return. So some cases will bring us, and we already saw it will, they brought much higher return as it was faster recoveries, and definitely some cases or some worst case scenario cases will bring also longer recoveries and lower returns. So to confirm or disapprove this 15% per annum target, we need to look at the full cycle of all the debts, and we need a couple of years to either confirm or deny it. So I would say we need also to look into the model, or basically the performance model, how the servicing company is choosing the debts on the market and which come to the Indemo. So here we also need to look into the model, how the servicing company choose debts on the market and how the pricing model is based. So key metrics are the correlation of the legal recovery stage towards the price to value. So how big is the discount, and price to debt, so how big is the discount towards the total debt. And here the servicing company set the maximum acceptable PTV and the maximum acceptable PTD to survive even more longer recovery times. And the worst case scenario here is a resolution of the debt around 5 years, which is like the longest term we have assumed. And even at that case, the annual return to be delivered is higher than 7% per annum.
Ja, also er hat da nochmal gesagt, die 15,1%, das ist ein Zielwert, das ist halt also kein garantiertes Ergebnis. Ich habe nochmal auf der Website geschaut, da haben sie es jetzt, ich weiß nicht, ob es vorher schon da war, aber da ist es jetzt auch ziemlich deutlich erklärt mit so einem Sternchen unten. Mhm. Das soll man sich also nicht verrückt machen lassen. Also einige Fälle, die bringen dann halt höhere Renditen, so war es, glaube ich, bei mir in fast allen Fällen, weil die Rückgewinnung entsprechend schneller läuft. Ich glaube, jetzt haben sie auch wieder 2 zurückgeholt, die hatten auch beide, ich glaube, der eine war bei 15,9, der andere war noch deutlich höher, da lief es deutlich besser. Und andere, die dauern dann halt länger und liefern dann entsprechend niedrigere Renditen, muss man auch mitrechnen. Und ja, ob der Zielwert insgesamt erreichbar ist, darüber haben wir auch schon sehr, sehr oft gesprochen. Das zeigt sich dann erst über den vollständigen Portfoliozyklus, also in ein paar Jahren. Das heißt also, wenn das gesamte Portfolio eigentlich abgebaut ist. Das heißt eigentlich, wenn man die ganze Zeit weiter investiert, dann wird man eigentlich nie das richtige Ergebnis haben, weil man halt immer Projekte hat, die halt gerade nicht zahlen und die vielleicht noch mal 2 Jahre laufen. Ist ja ein ewiger Diskussionspunkt auch bei Indemo und wo auch viele ungeduldig werden. Ja, aber ja, das sehen wir auch bei uns in den Renditen. Und das ist ja auch ein Punkt, an dem du dich immer gestört hast, Thomas, oder?
Genau, deswegen habe ich auch gleich die Frage näher geklopft, ob die 15,1% nicht aus der Luft gegriffen sind und irgendwie eine Zahl, die nicht auf Dauer so haltbar ist. Man hat eben schon von 5 Jahren gesprochen. Ausgegangen sind wir von 2, maximal 3. Ich war ja von Anfang an dabei und habe einige Projekte mitgenommen. Und das Cashback haben sie ja irgendwie erst spät eingeführt. Und ich bin sehr weit weg von den 15% Gesamtrendite aus Portfolio. Und da war halt meine Frage, ob wir das eher mit guten 10% rechnen sollten, als irgendwie mit 15% am Ende. Also ich muss sagen, ich glaube dann immer so richtig dran.
Well, yeah, just to repeat what I told in previous question, to confirm or disapprove this assumption, we really need to wait for the whole portfolio of yours to be recovered. So then we could see what are the average and whether it's 15% like a target one or it is slightly above or slightly below. But yeah, I would say I encourage community not to be in a rush, considering that discounted debts, it's still midterm horizon or even longer horizon instruments, and it's real passive capital investments instrument. So we need to look in a slightly broader horizon, how the portfolio have performed.
Ja, er kommt nochmal mit, dass man natürlich erst bis zum Schluss warten muss, bis die vollständige Einholung des gesamten Portfolios erfolgt hat. Wenn man natürlich das so wie du macht, Lars, ständig reinvestiert, dann wird der Zeitpunkt ja nie eintreten. Also wird man nie erfahren, ob es denn überhaupt sich gelohnt hat, der ganze Spaß. Oder man muss halt zwischendurch mal aufhören. Und naja, er ermutigt die Community hier nochmal dazu, eben Geduld zu haben. Das ist ein Investment, eben ein mittel- bis langfristigen Horizont. Und man sollte eben die Rendite über einen breiten Zeithorizont beurteilen von Indemo, nicht nur über so einen kurzen. Und dann habe ich halt das wissen wollen, ja, und was ist denn jetzt der Horizont? Sind denn jetzt 2 Jahre? Offensichtlich sind die zu wenig. Sind es dann 3 Jahre, ab wann wir das Portfolio mal das erste Mal beurteilen können? Oder wo ist der Punkt?
Alright, so 2-3 years is, I would say, average. And bigger part of debt should be recovered in this horizon. But as I mentioned, it might be longer cases or worst case scenarios when we could see that some smaller part of the portfolio could reach a longer recovery timings. But as I mentioned, the model itself built with assumptions, built with a validation of the discounts when the debts are bought, and also discounts by their own allowed to suffer. There is enough cushion to survive longer recovery periods and still deliver, in my view, currently attractive returns and get to the average of 15% per annum, in my view.
Also er schafft es nicht, sich festlegen zu lassen. Und ich meine, eigentlich hätte er jetzt sagen können, es geht eher in die Richtung 3 Jahre, weil die 2 Jahre, das haben wir ja schon gerissen. Also ich bin der Meinung, es müssen mindestens 3 sein, bevor man da was sieht. Und dann ist halt die Frage, wenn man fleißig weiter investiert hat oder fleißig aufgebaut hat, das Portfolio noch mehr, dann wird man auch nach 3 Jahren noch nicht wissen, ob es denn gelohnt hat. Dann müsste man das ja irgendwie auseinanderdröseln, sozusagen den ersten Teil rausziehen in eine eigene Ansicht, einen eigenen Xier draufrechnen, den zweiten Teil und so weiter. Also so, das ist irgendwie, aber das haben wir später noch im Fazit, das Thema. Und du hast mir dann ja eine kleine Breitseite gegeben, ne?
Genau, ja, denn wenn man auf die Website schaut, und ich glaube, das haben sie auch bis heute nicht geändert, dann werben die immer noch mit 20%. Und da habe ich ihn gefragt, ob das nicht vielleicht ein bisschen irreführend ist.
All right, yeah, I would say that Indeemo is slightly different from the business models and especially product-wise. So on the B2B market, so definitely we are more open and glad for investors who want to reveal and understand the product better, not just, you know, running for the faster returns, for the high cashbacks or some extra bonuses. So this is why we are investing a lot of our resources, time into educating investors, understanding how the product performs. Also, this is why we are also investing a lot of resources in building the platform, giving maximum transparency and basically giving investors ability to be a pilot in when they invest. And also secondary market, which will come next year, it will be also built for the, like, how to say, for the experienced depth traders, and we will be helping our community members to become such experienced traders in the coming months before the secondary market is launched. So definitely, yeah, we are more for the educated and eager community which want to understand how Indeemo works and what is the benefits of discounted depth as a product.
Ja, sie hat nochmal erklärt, dass Indeemo anders funktioniert. Also die Rückflüsse, die kommen ja nicht monatlich, sondern über mehrere Jahre, weil es halt um die Verwertung von Immobilien geht. Diese aktuell angezeigte durchschnittliche Rendite, die ist nicht ein jährlich ausgezahlter Zinssatz, sondern das ist der Wert über den aktuellen Projektzyklus. Und das ist wohl das, was die Immobilien bisher entsprechend erreicht haben. Und er hat auch nochmal gesagt, dass sich Indeemo an die besonders schlauen Anleger richtet, die das Produkt wirklich verstehen wollen.
Ich habe das auch persönlich genommen, Lars. Ich habe das schon persönlich genommen.
Ja. Das schätzt du. Weniger an diejenigen, die nur auf schnelle Zinsen oder Cashbacks aus sind. Also da bist du dann tatsächlich raus, Thomas.
Ja, ja.
Musst du dann wieder zu Finbi gehen oder so.
Ja, wofür den Cashback nimmst du ja auch fleißig bei Indeemo mit. Das erzähl mal nichts.
Ja, ja, klar. Ansonsten verdienst du ja keine Zinsen. Dann hat er auch nochmal betont, dass die Plattform viel in Transparenz und Bildung investiert. Und da haben die ja so eine Academy, wo man sich immer einlesen kann, die Themen. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Ja, da kann sich heute ja keiner beschweren, dass er nicht gewusst hat, worum es geht. Und dann hat er nochmal erwähnt oder hat nochmal hingewiesen auf den Secondary Markt oder auf den Zweitmarkt, der ja 2026 kommt. Und der soll dann auch nochmal richtig interessant werden für Leute, die dann entsprechend ja ihre Immobilien handeln wollen. Und damit kann dann wohl auch ganz gut, ja, wahrscheinlich Geld verdient werden. Da bin ich mal sehr, sehr drauf gespannt. Vielleicht kannst du dann ja auch nochmal eine ordentliche Rendite bekommen.
Vielleicht. Bin gespannt.
Ja, genau. Dann habe ich ihn noch gefragt, wie viele Investoren oder wie viele, nee, ich glaube, es waren Immobilien, ne? Wie viele Immobilien schon über die Zeit von 2 Jahren sind.
Genau.
Also die über die Zeit von 2 Jahren schon laufen, 2 Jahre laufen und noch nicht zurückgekommen sind.
Well, so if we speak in the rough numbers, then like 10% of the portfolio was recovered. So now on Indeemo, from the beginning, it was listed more than 150 debts. And so, as you know, 13 were recovered, so like rough 10. But yeah, but the key difference is that we see that a big amount, big number of early debts, which we listed from the beginning, they are now reaching the auction phase. So it seems that it is part of debts which basically there was no ability to recover them through out-of-court settlement as early stage, so they reached the auction. And this means that in the coming short time, they need to come to the end. So I would say this is also like some sort of testament that this 2-3 years horizon is a very targeted one. So like below 2 years, it's out of court settlements pop up. And in 2-3 years, basically, it's end of the, like, average end of the legal recovery procedure. And some small part goes like in a, like the 3rd and 4th year, but it's some sort of worst case scenario, as we call them.
Ja, also er spricht davon, dass bisher 10% des gesamten Portfolios vollständig zurückgeholt wurden. Er hat gesagt 13 von 150 Fällen. Ich glaube, mittlerweile müssen es 15 sein, weil 2 sind letzte Woche wieder zurückgekommen. Und viele der frühen Fälle, die erreichen jetzt die Auktionsphase, also das Ende des normalen Prozesses. Und er hat dann nochmal so ein paar Zahlen gegeben, also alles, was unter 2 Jahren ist. Da sind die Rückgewinnungen meist außergerichtlich, also die gehen nicht den kompletten Weg. 2 bis 3 Jahre, das ist diese typische Dauer für den kompletten Rechtsweg, also für alle Stages, die man da in diesem Flow-Diagramm sieht. Und alles, was über 3 Jahren ist, das wäre dann nur in Worst-Case-Fällen. Und die, ja, haben wir jetzt natürlich noch nicht gesehen. Bin ich mal gespannt, wie viele dann über die 3 Jahre auch noch drüber gehen werden. Das werden wir dann vielleicht nächstes Jahr dann diskutieren. Oder ein Jahr darauf. Also er hat dann nochmal, also ganz, um es kurz zu machen, das ist 2 bis 3 Jahre sind realistisch. Die meisten Fälle, die werden sich in dem Bereich bewegen. Das heißt, jetzt in den nächsten Monaten dürfte eigentlich ziemlich viel passieren, wenn viele Immobilien jetzt diesen kompletten Weg abgeschlossen haben.
Ich bin gespannt, ich kann berichten. Ich habe ganz viele aus der ersten Zeit, eigentlich alle.
Ja, und was, wenn du in deine Flow-Dokumentation reinschaust, sind die wirklich dann alle schon so ja, kurz vor Ende? Oder?
Muss ich nochmal gucken, kann ich ja gar nicht sagen. Ich habe jetzt nicht mehr so engmaschig alles verfolgt. Zeitlang war ich da näher dran, mittlerweile nicht mehr ganz so nah. Kann ich denn jetzt, muss ich mal gucken, aber ich glaube fast nicht, dass die alle schon total weit waren. Ich meine, eigentlich müsste das ja auch 3 Jahre der Durchschnitt sein, oder? Ich meine, wenn ich mir das so angucke, über 3 Jahre, kleiner 2 Jahre, also eigentlich hätte ich jetzt mit 3 Jahren, aber egal, es ergebe Beato sein 2 bis 3 Jahren, dann nagelt das sich fest. Dann werden wir nächstes Jahr mal dran messen können.
Ja, bin gespannt.
Ja, du hast Pech gehabt. All meine Fragen wurden zwischendrin schon von ihm beantwortet. Dann musst du also weitermachen, Lars.
Ja, genau. Die nächste Frage ist, wie sich die Discounted Debt bei deutlich höheren Kapitalmarktzinsen verhalten?
Alright, yeah. So when capital market interest rates are significantly higher, discounted debt actually behaves quite resistantly. So first of all, risk profile is closer to someone who bought an existing apartment or house in Spain. Not a development project, as we don't take some construction or sales risk, which usually explode when rates go up. Secondly, we buy the debts at roughly 30-40% discount from the market value of the property, so there is a very strong cushion. Even if prices correct due to the interest rate going up, investors are protected by the discount we lock in at entry. And finally, higher rates usually create more distress and more motivated seller. So it becomes a buyer market, also on NPL institutional market. So here, the cash is a king. So Indima can acquire more and better collateral, a deeper discount, and offer them to the community. So it is also a win for our investors.
Ja, also die Discounted Debts, die reagieren robust auf höhere Zinsen und das Risiko, sagt, das ähnelt eher dem Kauf einer bestehenden Wohnung. Also die haben ja kein Bau- oder Verkaufsrisiko wie bei anderen Projekten. Und die Forderungen, die werden mit 30-40% Rabatt auf dem Immobilienwert gekauft. Und dieser Puffer, der schützt dann, selbst wenn die Immobilienpreise halt wegen hoher Zinsen fallen würden. Und steigende Zinsen, die führen dann meist zu mehr Notverkäufen. Das bedeutet wiederum, dass Indemo dann bessere Fälle zu höheren Abschlägen kaufen kann. Und für Anleger kann das dann sogar ja, zu noch attraktiveren Renditen führen. Und dann habe ich noch weiter gefragt, was ist der Worst Case für ein Projekt wäre. Also, dass es zum Beispiel ewig dauert oder weniger wert ist als gedacht oder dass es komplett ausfällt. Mhm. Ja. Und gucken wir mal, was er da geantwortet hat.
Sure, so here we need to recall a key investor document, which provides for recovery scenarios. And here we need to look into 2 scenarios. One of them is a so-called stress scenario. So it shows that the real estate market in Spain dropped by almost 45%, which reflects the drop after the big financial crisis. And it gives the assumption that for 3.5 years are needed to recover, and market is 45% down. And in this case, the capital loss of capital of investors will be slightly above 6%. But other scenario, which is called adverse scenario, it provides the correction of 15%. So basically the real estate market in Spain falls for 15%. Then the return is set for 6% per annum. So it's still investors are earning, not 15, but 6%, which is currently with low interest rate, it's quite appealing still.
Ja, also er hat bei der Frage auf das KID verwiesen, auf das Key Investor Dokument, was ich mir ehrlicherweise noch nie durchgelesen habe. Hast du schon mal durchgelesen?
Ich habe es am Anfang mal tatsächlich mal angeguckt, ja.
Ach du Streber.
Ja, 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 ja. Aber ich meine, wenn man schon mal eine Plattform haben, die sowas raushauen, ne?
Das haben die regulierten Plattformen eigentlich alle. Also ja, müsstest du alle anderen auch gelesen haben.
Nee.
Gut, da habe ich dich erwischt. Gut, also er spricht auf jeden Fall von zwei unterschiedlichen Szenarien. Also einmal das Stressszenario, was da drin steht. Das ist halt ein Extremfall. Da würden die Immobilienpreise um ca. 45% fallen, wie beispielsweise nach der Finanzkrise. Und dann würde eine Recovery ca. 3,5 Jahre dauern. Und hier würden Anleger tatsächlich was verlieren, aber auch nur etwas über 6% ihres Kapitals. Ich glaube, damit sind wir dann auch ganz gut bedient in so einem Fall. Und dann haben wir ein zweites Szenario, was da drin steht. Das ist das Adverse-Szenario, wie er es genannt hat. Und das ist ein realistischer Fall. Und hier würden dann die Immobilienpreise um 15% fallen. Die Rückgewinnung, die läuft normal weiter. Und die Anleger, die würden zwar weniger verdienen, nur er spricht von 6% pro Jahr. Das ist halt weit unter dem 15%-Ziel, aber die würden halt immer noch positiv rauskommen. Also wirkliche Geldverluste, seiner Meinung nach, treten dann halt wirklich nur auf, wenn es echt extrem wird an den Märkten. Und ja, hoffen wir, dass es auch da nie dazu kommt oder zumindest nicht mehr zu unseren Lebzeiten.
Oder nicht so extrem auf jeden Fall, ja. Genau. Gut, dann erinnern wir uns ja daran, wir hatten ja bis vor kurzem noch diese multiplen Projekte in einem Node. Ich glaube, es waren 6 oder 8 da drin, ne?
8.
Acht, genau. Und jetzt haben sie ja umgestellt auf die Single Nodes. Und da war natürlich die Frage, ob es denn weiterhin oder bald wieder die mit mehreren Projekten geben wird. Ich muss zugeben, ich fand die auch nicht unpraktisch. Allerdings waren die halt etwas komisch gewichtet. Die waren nicht gleichgewichtet, sondern ja, so random irgendwie. Ne? Von daher hören wir mal rein, was er dazu meint.
Yes, so currently we are exploring interest of investors, whether they want to get or basically be offered with the old type of nodes, which offer this 8 dApps bundle or basket. But we are focusing and more on the new type of nodes where we worked hard for almost 1.5 years to launch them. And we did it successfully in November. So it allows us to develop the platform interface much better, much more informative. So I would say if it's a string demand from investors to return the old nodes, we can consider it. But on the time being, we're focusing on the new type of nodes, offering to invest in individual properties in individual debts.
Ja, also ich muss ja zugeben, dass ich gar nicht kapiert habe, wo uns das erste Mal erzählt hat, dass die anderen wegfallen werden. Ich dachte immer, die werden nebenbei existieren, die neuen, aber die sind ja offensichtlich weggefallen und wenn man ihn richtig versteht, muss man auf die Barrikaden gehen, wenn man die noch haben will, weil eigentlich wollen sie sich nur auf die neuen Single Nodes fokussieren und die alten Multiplen, die wird es wohl so vermutlich nicht mehr geben, außer alle schreien halt, ich will, ich will, ich will.
Das macht ja auch Sinn, weil das daran hängt ja, wie wir dann später noch erfahren werden, auch noch andere Weiterentwicklungen und deswegen können sie die, glaube ich, auch gar nicht weiterpflegen und damit kann man dann de facto dann später nichts mehr tun. Deswegen macht das schon, ergibt das schon Sinn.
Ja, aber vermutlich ist es der Hauptgrund, hat er uns damals ja auch verraten. Ohne es jetzt zu spoilern, das wird deine Frage dann. Dann gehen wir mal nochmal rein und zwar habe ich dann gefragt, ob es dann auch nochmal ein Update vom Autoinvest geben wird. Also damit man eben ein Maximum per Immobilie festlegen kann. Ja, wenn ich jetzt sagen will, ich will pro Immobilie 50 Euro drin haben, dann wäre das dann schön, wenn man das im Autoinvest auch so mitgeben könnte. Da hat er uns dazu Folgendes gesagt.
Ja, yeah, yeah, sure. So first priority was to launch one node, one debt, which is successfully done. Now we cleared our path to make Autoinvest revamp. So in the coming couple of weeks, we will announce that Autoinvest is updated. It will be added what you just mentioned. So it will be new settings to limit ability to invest in the same debts, in the new nodes, but with the same debts. It will add other functions which our community was giving the feedback, so stay tuned. And I suppose P2P Cafe listeners will be among the first to know that the new Autoinvest version is available in demo.
Das ist schön, dass alle bis auf ich das sehen werden, weil ich habe bis heute es noch nicht geschafft, den Autoinvest bei mir zu kriegen, weil ich beim ersten Mal beim Anmelden ja hemdsärmlich über die Fragen drüber bin. Ich dachte, wenn jucken die Fragen, dann haben sie mir den Autoinvest ja nicht erlaubt und seitdem habe ich das gar nicht mal gemacht, die neue Befragung. Also ich kann mir den Autoinvest nicht angucken. gucken. Aber er wird kommen, der Update. Das Update wird kommen. Da gibt es auch neue Einstellungen, irgendwie Investment Limits, Maximum pro Node und irgendwelche anderen Limits. Und ja, da hat er wohl einiges aus der Community aufgegriffen und da könnt ihr euch dann freuen. Das habt ihr dann bald. Ich hab's weiterhin nicht.
Ja. Gut, dann kommt als nächstes die Frage nach dem Zweitmarkt, wann der denn wohl gestartet wird.
Yeah, this is, I would say, main flagship for the next year. So the current year flagship was released a couple of weeks ago. So it was one node, one dept. So as I mentioned, it took us almost 15 months to get there. So quite comprehensive discussions on the regulatory concerns with the Central Bank of Latvia, getting the approval and making the platform interface fit and suitable for the new product, which was done in November 3. So almost one month we are with it. And the good thing that it's cleared our path and now we could build the secondary market in a way we wanted to. So in December, we will start all the planning works. And as of the January, we will be working on the development of the secondary market. So basically UX and IT works, operational works, and legal and regulatory ones. And as I mentioned before, our plan is that the secondary market should go live in the first half. So basically before the summer of next year.
Also der Secondary Market hat er gesagt, das ist das Hauptprojekt für 2025, aber 2026 meinte er doch eigentlich, oder? Ich glaube 2026 hat er gesagt.
Genau, müssen wir ausgehen. Dieses Jahr schaffen sie es
genau. Das ist ja fast rum. Also die haben 15 Monate für die Abstimmung gebraucht und ja, der Weg ist jetzt aber frei, halt durch diese Ein-Projekt-Regelung. Und jetzt geht es in die Detailplanung im Dezember und ab Januar wird dann die UX entwickelt, also das Interface. Und Ziel soll es sein, das Ding vor dem Sommer 2026 zu launchen. Also im ersten Halbjahr 2026 sollten wir da auf jeden Fall irgendwas sehen. Bin ich mal gespannt. Und dann habe ich noch nachgefragt, wird es Auf- oder Abschläge denn geben? Weil das ist natürlich für einige Zweitmarktexperten auf jeden Fall interessant.
Ja, das kann wirklich interessant werden.
All right, yeah, so the main difference of the secondary market, which like how we planned it and then how the concept is, that we will set the dept trading rules. So each dept, each stage will have dedicated pricing rules. So it will reflect that with progressing through the stages, also the price goes up. And so investors will be able to set the selling price according to these rules. Of course, investors will be, so it will help to navigate, to understand how the market operates. But for sure, if investors want to make some sort of a fire sale, he could apply, sell it for the price he invested initially, or apply some discount if he wants, or definitely he could try out and set the premium higher than the rule set. So it will be good, interesting moment, historical moment for Indemo and the whole community to see how the market will explore and explode, and basically the people will be trying to educate, becoming the dept traders.
Ja, also das Ding hört sich wirklich komplex an. Also für jede Forderung und jede Phase gibt es dann feste Preisregeln. Also je weiter die Recovery, desto höher ist dann der Preisrahmen entsprechend. Und dann innerhalb dieser Regeln können die Anleger ihren Verkaufspreis dann festlegen. Also die können dann den Verkauf zum Einstiegspreis machen. Die können das Ding rabattieren, damit sie schneller rauskommen, oder halt einen Aufpreis, wenn sie denken, das ist halt viel wert und sie wollen mehr rausbekommen. Das kann wirklich interessant sein, aber es hört sich echt komplex an. Also da bin ich mal gespannt, ob sie das wirklich hinbekommen in der Zeit.
Ja, es kann natürlich wieder dafür sorgen, dass es am Anfang vielleicht ein paar Schnäppchen gibt für Leute, die genervt sind und schnell raus wollen. Ich kenne ja auch einen, Grüße gehen nach Berlin, der hat keinen Bock mehr drauf, der will eigentlich so schnell wie es geht raus und kommt natürlich jetzt nicht raus. So okay. Jemand, da gibt natürlich das Ganze dann auch gerne ein bisschen Discount her, ne? Also der sagt 1%, mir doch egal. Ja, dann kann das ja doch erst attraktiv sein, da ein bisschen Pulver auf der Plattform zu haben, wenn das kommt.
Ja, genau. Das hat sich ja in der Vergangenheit schon bei verschiedenen Plattformen bewahrheitet, dass es da zu Chaos kommen.
Ja,
aber wenn das dann rauskommt, dass es dann zu Chaos führen kann. Das war, glaube ich, auch bei den Mintos Immobilien so, dass man die dann auch relativ sogar mit Aufpreis verkaufen konnte. Die wurden abgenommen, das war auch total irre. Also sowas können wir hier natürlich auch sehen. Gut, dann gab es auch noch eine andere Frage, und zwar, ob diese Anforderungen dann auch für die Hypothekendarlehen gelten, denn die haben wir ja bis jetzt noch gar nicht gesehen. Aber dafür haben sie ja zu Anfang auch Marketing gemacht, also dass neben den DDIs noch ein zweites Produkt kommen soll, was wir allerdings nie gesehen haben.
Mhm.
Und dann habe ich auch noch festgestellt, dass die Werbeseiten für die DDIs, für die Voting-Darlehen auch von der Website gelöscht wurden. Und ja, was da denn los ist? Also kommen die noch, kommen die nicht mehr? Ja, weil das wäre natürlich auch eine Sache, um halt einen entsprechenden Cashflow zu haben, regelmäßigen.
Ja, waren ja lange versprochen.
It's too early to say whether it's dead or not. I would say currently the Indeemo is a fintech, so we need to have proper agile focus on the development. And considering that for the last 2 years, NPL or discounted debt product were the key product, then definitely the community is waiting the liquidity or ability to exit when they want, so secondary market. So we need to focus to make it happen, which is because it's not a trivial thing and requires quite significant development resources for us to build it. And when it's done, then we could also look into the new product offering. One of them indeed could be mortgage loans, and others might be also real estate-backed investment opportunities, which like the working title is fix and flip. So basically the flats, apartments, which are all, so not just early debts, which are NPLs, but late stage debts, real estates, which are overtaking from the debtors and where there is some sort of capex or reparation are made and they offered as a real estate sale. So this could be also potential product for the next year, but we will keep updated how it's going. And main focus definitely now is on secondary market launch, which is long awaited and requested by our community.
Also das Hypothekenprodukt, das ist noch nicht tot, aber aktuell halt nicht im Fokus. Also die haben halt jetzt alle Ressourcen auf den Secondary Market, weil das halt auch die Community möchte. Und wir haben eben gehört, dass das Ding auch ziemlich komplex ist. Und erst nach dem Launch des Secondary Marktes, dann wird es neue Produkte geben, darunter halt auch diese Hypothekendarlehen eventuell. Und, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, Fix and Flip ähnliche Immobilienprojekte, also übernommene Wohnungen, die werden dann renoviert und weiterverkauft. Und das ist ganz interessant, weil ich habe jetzt mein Investment auf einer anderen Plattform gestartet in Saudi-Arabien, beziehungsweise in Dubai, auf Smart Crowd. Und da gibt es auch diese Fix-and-Flip-Projekte, auch ganz, ganz neu. Und da sind echt krasse Renditen teilweise drin. Die haben schon Projekte-Renditen erreicht von 45%, 29, 18, also sind echt nette Sachen bei. Also wenn sowas mal auf Indeemo kommen würde, da wäre ich bestimmt auch auf jeden Fall dabei, auch wenn das sicherlich risikoreicher ist als die DDIs. Aber das wäre eine nette Sache.
Ich fand es wieder interessant, dass Serge wieder 1,5 Minuten gebraucht hat, um zu sagen, nein, Secondary Market ist wichtig und vielleicht machen wir mal coole Sachen wie Fix und Flip. Aber gut, so ist er, keine Meinung. Genau, und eine Bonusfrage hatte man auch noch, die hat auch die Community gestellt. Wir hätten sowas ja nie getraut, uns ihn zu fragen, aber das stimmt natürlich schon. Serge sieht ganz gut aus im Moment. Also wenn man vom Start kennt, war halt die Frage, was hilft Serge dabei, dass er viel besser und gesünder aussieht wie vor 2 Jahren, ob er uns das verraten kann.
Ha! All right, yeah, nice question. Thank you. Thank you for the compliment from the community. First of all, I suppose Indeemo as a startup, as a project is really inspiring me as it's growing. And when we started, it was just 100 or something large community. Now it's more than 16,000 registered investors and it's really cool to spend the time with them. But definitely also using some it's small secret, but I'm using some biohacking tactics, you know, considering to cope with the stress and workload and the challenges. So yeah, Lars knows I dropped drinking any alcohol for more than 1 year. I am dedicating time for sleep using Oura Ring and also suggesting, like recommending our community members to use it. Not giving the referral code, definitely. And definitely looking into my food habits, like regime and other stuff, and using some supplements, you know, to stay healthy and energized. So not a big magic, but some practices which help me to stay focused.
Ja, also auch hier, ne, er hat erstmal 30 Sekunden Marketing-Bla rausgehauen, dass ich echt schenken können. Dann kam sein zentraler Punkt aus meiner Sicht, ne, der Verzicht auf Alkohol seit über einem Jahr. Das habe ich damals auch mitgekriegt. Da hat er ja aktiv daran gearbeitet, finde ich super. Und natürlich auch das Thema bewusstes Schlafmanagement. Da hat er ja auch seinen Oura-Ring vorgestellt durch eine Mi. Ich habe eine Garmin-Uhr. Das ist natürlich schon hilfreich, wenn man so ein bisschen seinen Schlaf trackt oder halt einfach genug schläft. Ich meine, es geht auch, wenn man einfach genug schläft, aber ist halt nicht so einfach, ne? Und das Thema Ernährung und irgendwelche Supplementen und Nahrungsergänzungsmittel hat er dann auch noch draufgepackt und irgendwie zur Stressbewältigung ein paar Biohacks. Wissen wir ja von dir, Lars, als alter Mediator, nee, das ist natürlich kein Mediator, sondern Meditationspraktizierender, da bist du da ja auch unterwegs. Und ich würde halt sagen, als Fazit, kein Alkohol und mehr Schlaf waren definitiv eine gute Entscheidung und auch bestimmt der größte Hebel für ihn.
Ja, also ich mache ja auch extrem viel in dem Bereich. Also da kann man echt auch einiges machen, um sein Leben so ein bisschen, zu verbessern. Sein Aussehen zu verbessern, seine Fitness zu verbessern, whatever. Und seine Energie vor allem.
Gut. Apropos Energie, dann lass uns mal ins Fazit reingehen, oder? Bevor unsere Energie weg ist.
Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. Ja, also kommen wir zu meinem Fazit. Also das Liquiditätsthema, das ist natürlich nach wie vor nervig. Und das wird auch die Plattform wohl oder übel noch länger begleiten. Sind sie halt gestartet und das ist jetzt erstmal so. Aber trotzdem, wenn man mal auf den Anfang schaut, dann ist der Weg, den Edemo jetzt gegangen ist, der ist schon ziemlich beachtlich, auch wie sie auf die Community eingehen und was da alles umgesetzt wurde. Die Community ist extrem aktiv. Also die haben schon einiges gemacht, damit die Plattform attraktiv ist für Anleger. Und auch die Anlageklasse an sich, die ist natürlich super interessant nach wie vor. Und es gibt jetzt auch keine Alternative auf dem Markt, nirgendwo, zumindest habe ich noch keine gesehen. Daher bleibt sie jetzt natürlich bei mir im Portfolio und ich werde sie auch Stück für Stück aufstocken, einfach deswegen, damit der Cashflow einfach regelmäßiger wird, weil je mehr Projekte du halt hast, auch wenn sie halt jetzt nicht so regelmäßig kommen, aber dann sollte halt immer jeden Monat, das ist jetzt schon fast so, aber dann sollte halt immer irgendwas zurückkommen, weil aktuell habe ich eine Rendite von 6,56% letzten Monat und im November kam kein Projekt zurück, jetzt kamen gleich zwei zurück, jetzt weiß ich nicht, was wird einen Ausschlag gegeben haben.
Aber nicht viel.
Trotzdem stehen sie relativ weit unten, aber das ist halt das Ding. Also das ist halt ein anderes Konzept, man kann das jetzt nicht vergleichen mit einem Mintos, wo du halt einfach monatlich deine Zinsen kriegst, aber trotzdem will ich es unbedingt im Portfolio behalten, weil ich einfach die Entwicklung von der Plattform auch verfolgen möchte und ich glaube, das Ganze kann am Ende dann, wenn das Portfolio irgendwann von meinen Erben abgebaut wird, auch ganz attraktiv sein.
Genau, nach 5 Jahren. Ja, also ich weiß ja, ich bin da ein bisschen skeptischer und für mich hat Sergej halt wieder schwer rumgeeiert beim Thema Rendite und ich finde daher, dass ich ein bisschen, ja, also diese 20%, diese 15%, das ist einfach unschön. Ich hoffe, dass sie auf der Webseite wirklich glatt ziehen und hat mir nicht so gefallen. Und was ich die Plattform angeht, ja, das stimmt, sie ist einzigartig am Markt und wir haben keine Alternative dazu. Ist für mich auch der Grund, warum ich drinbleiben werde. Aber ein Return on Invest von 15% auf die gesamte Laufzeit vom eingesetzten Kapital, da glaube ich einfach nicht mehr dran. Und ich meine, das haben sie ja schon kommuniziert, bevor es das Cashback gab. Und ich habe eine Rendite, da bin ich nicht einmal oder gerade so bei Bondora. Ich habe halt auch nicht so viel Cashback mitgenommen, habe nicht so fett aufgestockt. Da gibt es dann auch immer weniger. Und wenn man halt sich überlegt, das Cashback rausnehmen würdest, wie dann die Rendite aussehen würde, ne? Also...
Naja, aber gut, du darfst auch nicht vergessen, dass halt das meiste deines Portfolios einfach nichts abwirft. Aber wenn du auf deine Projekte selber schaust, dann wirst du wahrscheinlich keins haben, was unter 15,1% rausgegangen ist, oder? Das heißt, es passt ja schon. Nur ein Teil des Geldes arbeitet halt einfach nicht.
Ich glaube 14, irgendwas, oder? War da nicht irgendeins, wo man ein bisschen schlechter
ist? Also ich habe keins unter 15,9. 15,9 war das Schlechteste, glaube ich.
Ich bin gespannt 15, auf jeden Fall, wie es sich entwickelt. Ja, und ich hab 3K drin liegen bei Indemo. Ich würde eigentlich gern sehen, wie sich es entwickelt langfristig und dann nachlegen. Aber das Problem ist halt, den wir ja gelernt haben, oder ist halt einfach so, also entweder ich mache jetzt ein zweites Konto auf, was glaube ich nicht geht und kann dann das tracken. Oder ich müsste mir es irgendwie in Portfolio Performance auseinander dividieren. Und das ist natürlich die Hölle, das werde ich nicht tun. Also daher bin ich noch ein bisschen zwiespältig, ob ich jetzt wirklich nochmal neues, frisches Geld reinmache oder das einfach nochmal drehe, das Geld dort. Aber dann werde ich halt nie sagen können, wenn ich es dort weiter drehe, was ist denn jetzt die Rendite da, ne? Das
wirst du wohl mit leben müssen auf deinen letzten Tage.
Oh mein Gott, was? Ja, aber ich bin auch mit. Ich meine, die 15% ist schön, aber ich sage, ich wäre ja auch mit guten 10% bei dem Modell eben zufrieden. Also daher ist es jetzt gar nicht so das Ding. Nur würde ich halt schon mal gern sehen, dass wir da auch über Monate mal die 10% da stehen haben und halt nicht 6% über 2 Jahre. Ne? Also das war jetzt irgendwie nie richtig hoch bei mir. Aber ich war am Anfang ja auch okay. Die ersten Jahre ist ja gar kein Thema. Das kann gar nicht sein im ersten. Wobei es gibt, glaube ich, in der Community welche, die haben da schon ordentliche Rendite. Die haben halt das Glück gehabt, haben das erste Projekt gekauft und ist gleich zurückgekommen. Ne?
Ja, du weißt halt nie, wann es zurückkommt. Genau, das hatte ich auch schon, dass ich ein Projekt gekauft habe, was relativ schnell zurückgekommen ist, wo du dann halt so eine exorbitante Rendite hast. Ja, aber auf der anderen Seite hast du mit Indemo echt eine solide Plattform, ein solides Konzept. Und selbst wenn das am Ende halt weniger Rendite sind, aber es ist halt immer noch was, ja, wo man halt gut diversifizieren kann, was man ganz gerne im Portfolio hat, finde ich.
Ja, vor allem ist es schön unkorreliert, ne? Also zu irgendwelchen Kreditgeschichten, Konsumentenkredite oder auch Projektentwicklung. Selbst das Thema, wenn der Immobilienmarkt abkühlt, haben wir jetzt gelernt, also muss schon viel abkühlen, damit es ein Verlustgeschäft wird. Das geht halt bei Estate Guru oder so viel schneller, dass es ein Verlustgeschäft wird, bei irgendwelchen Projektentwicklungen. Dann bist du halt gleich in den Miesen und so viel mehr Rendite gab es da auch nicht unterm Strich. Also,
genau, das ist so ein schöner Marketing-Claim, so schlecht wie Estate Guru kann es nicht werden.
Genau. Und weißt du, Lars, jetzt haben wir schon wieder nichts gelernt von unserem letzten Livestream. Eigentlich wollten wir ja mal den Disclaimer am Anfang bringen, ja, weil wir machen ja keine Anlageberatung und das sind alles nur unsere Ideen und wie wir investieren. Und ihr müsst euch selbst einen Kopf machen, bevor ihr Geld dahin trägt.
Ja, das ist richtig, aber unser Fazit kam ja auch erst am Ende. Der Rest war ja eigentlich Sergej, der gesprochen hat. Von daher ist es heute nochmal okay, wenn wir es am Ende gemacht haben.
Aber genau. Glück gehabt.
Absolut, hast du recht. Ihr müsst euch eure eigenen Gedanken machen. Und ja, wir investieren auch auf unser eigenes Risiko und das müsst ihr entsprechend auch so machen. Gut, damit sind wir am Ende, oder?
In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hört uns beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.